Ja, guten Morgen. Ich grüße euch auch alle ganz herzlich. Auch alle, die jetzt vielleicht im Livestream dabei sind oder sich das später noch anschauen. Und ja, ich mache heute die Predigt ein bisschen anders. Ich habe neulich tatsächlich eine Predigt über dieses Thema gehört. Das Abendmahl und die Hochzeit des Lammes. Und das hat mich sehr berührt und angesprochen. Und ich dachte, das muss ich mit euch teilen. Und das passt ja heute auch gut, weil wir so dieses Abendmahl feiern. Ja, was hat das Abendmahl mit Verlobung und mit Hochzeit zu tun? Das könnte man denken, vielleicht wissen das ja auch schon manche. Aber die Ehe wird schon im Alten Testament ganz oft auch als ein Bild für den Bund benutzt, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hat. Also besonders das Buch Hosea betont das sehr, also diese Metapher, die Ehe zwischen dem Bund, zwischen Gott und seinem Volk. Und in Hosea sagt ja auch der Prophet im Namen von Gott: Ich will dich für immer zu meiner Frau machen. Ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. Ich will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen erweisen. So sieht Gott auf sein Volk und so sieht Jesus auch auf seine Gemeinde. Bei Hosea war es ja sogar so, ich weiß nicht, ob ihr diese Hintergründe von diesem Propheten kennt, er hatte den Auftrag von Gott, eine Prostituierte zu heiraten. Und er tat das auch, aber die Ehe war schwierig, weil die Prostituierte ihm eben nicht treu war. Am Anfang schon und dann auch immer wieder. Und Hosea sollte sozusagen mit seinem Leben zeigen, so wie Hosea leidet, so leidet Gott auch. Denn das Volk Israel und auch wir werden ja immer mal untreu. Und jagen anderen Zielen nach, das Volk hat andere Götter gehabt, hat die Gebote vielleicht nicht eingehalten, hat diesen Bund gebrochen. Und doch ist dieser Bund von Gottes Seite her unzerbrechlich. Er bleibt treu. Und auch so die jüdischen Theologen, die sehen auch in diesen Festtagen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, so eine Art Choreografie, so ein Ablauf von so einer Ehe. Sie deuten das Pessachfest, also dieser Auszug aus Ägypten, wo das Volk aus der Sklaverei befreit wurde, wie die Verlobung. Und am Berg Sinai, wo Mose dann die 10 Gebote bekommt, als eine Hochzeitsfeier. Sie deuten das so. Und wenn wir jetzt das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus das genau aufnimmt. Immer wieder blitzt dieses Motiv der Verlobung und der Ehe in seinem Leben auf, wie so ein Muster, das verwebt ist, das uns aber vielleicht gar nicht so auffällt. Das Abendmahl nimmt dieses Bild auch aus. Wir sehen im Abendmahl ja meistens nur dieses Opfer, das Jesus für uns am Kreuz gebracht hat und das Blut, das er vergossen hat für uns. Und das stimmt auch. Also das ist richtig und wichtig und wahr und es ist gut, dass wir uns das vergegenwärtigen. Aber das Abendmahl, so wie es passiert ist und so wie es uns in den Evangelien erzählt wird, dieses letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern am Pessachfest, am Passafest gefeiert hat, hat auch dieses Bild der Verlobung von Jesus mit seiner Gemeinde, mit den Jüngern. Wir Christen, wir warten ja auf die Rückkehr von Jesus, auf das Sichtbarwerden des Himmelreiches. Und dass hier jetzt auch schon unsichtbar um uns herum ist, Gottes Reich ist ja schon da, er ist ja schon in uns. Aber eben, wir leben in diesem schon jetzt und noch nicht. Und auch das ist so wie so eine Verlobung. Wir sind schon verlobt, aber noch nicht verheiratet. Das Letzte fehlt noch. Und so lesen wir auch immer wieder in der Offenbarung von dieser Metapher, von diesem himmlischen Hochzeitsfest, das Jesus auch selbst immer wieder gebraucht hat als ein Gleichnis. Aber wir lesen das in Offenbarung 19, Vers 7 bis 8, also ganz am Schluss. Worauf läuft das alles hinaus? Was ist unser Ziel? Und da heißt es, wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren, denn jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlendes, weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Hochzeitsfest des Lammes. Das Lamm ist hier die Bezeichnung für Jesus. Und die Braut ist seine Gemeinde. Die Menschen, die sich durch ihre gerechten Taten gezeigt haben, sie gehören zu Gott. Also, uns erwartet eine große Party im Himmel, ein Hochzeitsfest. Und wir sind Teil davon und wir sind Teil dieser Braut. Ja, wir sind die Braut. Um wirklich zu verstehen, was hier gemeint ist, müssen wir erstmal wissen, was eigentlich eine jüdische Verlobung und eine Hochzeit ist. Es ist nämlich anders als bei uns. Mit der Verlobung zwischen Bräutigam und Braut wird der Ehevertrag geschlossen. Also bei uns ist ja so eine Verlobung ja ein bisschen stärkeres Commitment, aber wenn man da wieder ein bisschen auseinander geht oder merkt, man kommt doch nicht zusammen, so hat das keine rechtlichen Konsequenzen. Aber bei einer Verlobung in der jüdischen Tradition ist das anders. Die Verlobung ist der Ehevertrag. Man ist verheiratet. Und wenn man wieder auseinandergeht, muss man sich scheiden lassen. Und zur Zeit von Jesus lag zwischen der Verlobung und dem Hochzeitstag oft mehrere Monate, manchmal sogar Jahre. Heute ist es immer noch so, also in der jüdischen Tradition, die jüdischen Menschen heiraten noch so, passiert aber Verlobung und Hochzeit praktisch an einem Tag, in einem Augenblick. Und zwar wird die Hochzeit da symbolisiert, dass der Bräutigam der Braut einen Becher reicht. Der erste Becher zur Verlobung, der zweite Becher zum Hochzeitstag. Und jetzt in der jüdischen Hochzeit findet es hintereinander statt, diese trinken zweimal hintereinander, aber zur Zeit von Jesus war das nicht. Eine jüdische Hochzeit zur Zeit von Jesus. Da wurde zunächst einmal der Ehevertrag ausgehandelt. Zwischen der Familie der Braut und der Familie des Bräutigams. Und es wurde ein Brautpreis bezahlt. Die Verlobung fand dann, wenn dieser Ehevertrag ausgehandelt ist und man sich einig war, wie das werden sollte, die Verlobung fand dann im Hause der Braut statt. Das heißt, der Bräutigam kam in das Haus der Braut. Und der Bräutigam macht der Braut das Versprechen, für sie gut zu sorgen, dafür zu sorgen, dass sie niemals hungern muss, dass sie niemals Mangel an Kleider, an Gütern hat, dass sie ein Zuhause hat, dass er sie gut behandelt, dass auch er ihren Leib gut behandelt und ihr ein gutes Leben ermöglicht. Das macht der Ehemann, der Bräutigam, verspricht es der Braut. Die Braut braucht gar nichts zu versprechen. Aber nachdem der Ehemann dieses Versprechen gemacht hat, nimmt er einen Becher Wein und reicht diesen Becher der Braut. Und in dem Moment, wo die Braut den Becher annimmt und daraus trinkt, sagt sie ja. Mit dieser Geste sagt sie ja zu dem Bräutigam und sagt ja, ich vertraue dir, ich vertraue mich dir an. Also das ist der Augenblick der Eheschließung. Und mit diesem Becher Wein wird die Ehe gültig. Es ist ein Bundesschluss. Es wird ein Bund geschlossen zwischen dem Bräutigam und der Braut. Und die Ehe ist gültig und kann nicht mehr aufgelöst werden, außer durch einen ordentlichen Scheidungsbrief. Wenn die Ehe dann also dort vollschlossen ist, auf dem Papier, dann bekommt die Braut ein Brautgeschenk. Also es ist was anderes als den Brautpreis, den die Eltern aushandeln. Nein, der Bräutigam sucht für die Braut vorher ein Geschenk, meistens ein Schmuckstück, heute oft ein Ring, muss aber nicht sein. Er sucht ihr ein wertvolles Geschenk, das er ihr in diesem Augenblick reicht. Denn der Bräutigam wird nach der Verlobung das Haus verlassen und wird zurückgehen zu seinem eigenen Vaterhaus. Und dieses Brautgeschenk soll die Braut daran erinnern, ich liebe dich, ich komme zurück und ich hole dich, vergiss es nicht, egal wie lange es dauert, ich werde wiederkommen. Und die Braut nimmt dieses Brautgeschenk an und der Bräutigam verlässt dann das Haus der Braut und die Familie und geht zurück in sein eigenes Vaterhaus. Und er hat jetzt die Aufgabe, ein Haus oder eine Wohnung zu bauen. Und traditionell geschah das, indem er entweder auf seinem Vaterhaus einen Stock aufsetzte, sodass sie oben eine Wohnung hat, oder nebenan etwas Neues Haus baute. Also er ging zurück und baute das Haus. Und erst wenn das Haus oder die Wohnung fertiggestellt war, konnte die Hochzeit gefeiert werden. Und nicht der Bräutigam bestimmt das Hochzeitsdatum, sondern der Vater des Bräutigams. Der Vater des Bräutigams, der bestimmt, wann die Hochzeit stattfindet. Und die Wartezeit dazwischen, das kann Wochen sein, es kann aber auch Monate sein, manchmal Jahre. Die Braut weiß nicht, wie lange es dauert. Die hat keine Ahnung. Also ich vermute mal, in der Realität wurden da Absprachen getroffen. Aber eigentlich weiß sie nicht, wann das passiert. Das ist eine Überraschung. Und sie, damals zur Zeit von Jesus, waren das Mädchen, die 14 bis 16 Jahre alt waren, lernte in dieser Zeit, einen Haushalt zu führen. Also nicht nur kochen und backen, sondern auch die wirtschaftlichen Aspekte. Und was es heißt, Ehefrau zu sein und welche Pflichten ihr auch den Kindern gegenüber vorkommt. Das lernte sie in dieser Zeit von ihrer Mutter. Sie bereitete sich vor, das Hochzeitskleid wurde gemacht und die Braut musste jederzeit bereit sein. Es kann sein, dass an dem nächsten Tag der Bräutigam kommt und sie abholt und sie weiß es nicht. Also ab diesem Tag, wo der Bräutigam weg ist, ist die Braut bereit, dieses Hochzeitsfest zu feiern. Und mit ihr ihre Freundinnen, die mit ihr gehen. Sie wartet also auf den Bräutigam. Der Vater der Braut bestimmt den Hochzeitstermin. Und der Bräutigam kommt dann, also wenn der Vater der Braut sagt, okay, jetzt ist Zeit, ich sehe, die Wohnung ist fertig, so kannst du jetzt deine Braut holen. Dann kommt der Bräutigam mit seinen Freunden, mit Musikzug, mit einem Festzug in den Ort der Braut. Man hört es schon von Weitem. Da werden Hörner geblasen, da wird laut gesungen und seine Freunde begleiten ihn und holen die Frau ab, und zwar am Abend oder in Mitternacht. Und ihr erinnert euch vielleicht auch an dieses Gleichnis von den Jungfrauen. Es ist Abend, es ist Nacht, das ist dort die Tradition. Er holt die Braut ab und er führt sie nach Hause, in das Haus, in die Wohnung, die er bereitet hat. Und das Brautpaar wird gefeiert als König und Königin. 7 Tage lang findet diese Hochzeitsfeier statt. Und sie werden behandelt wie ein König und wie eine Königin von der Hochzeitsgemeinde. Und die Parallelen zwischen Jesu Reden und Jesu Leben finden sich im Ganzen in allem, was Jesus sagt und tut. Dass er der Bräutigam ist und dass er wiederkommen wird und die Braut zu holen. Das Erste ist, es gibt diesen Freund des Bräutigams. Das sehen wir an Johannes des Täufers. Er hat von sich selber gesagt, ich bin nicht der Bräutigam, ich bin der Freund des Bräutigams. Und auch Paulus sagt das so, so habe ich euch mit Christus verlobt, um euch ihn als unberührte Braut zuzuführen. Also Paulus selber, indem er ja die Gemeinde gründet, sieht sich als Freund des Bräutigams und nicht selber als der Bräutigam. Als jemand, der mit dem Bräutigam kommt und die Braut abholt. Und der Freund des Bräutigams hat auch noch zum Beispiel die Rolle des Botschafters gehabt oder manchmal auch Vermittler gehabt zwischen dem Bräutigam und der Braut. Und manchmal war es auch der Freund des Bräutigams, der die Ehe angebahnt hat. Also hier sehen wir, es gibt einen Freund des Bräutigams. Dann die Hochzeit von Kana. Jesus verwandelt, und das ist das erste Wunder, das wir berichten, Jesus verwandelt auf einer Hochzeit Wasser in Wein. Es ist die Aufgabe des Bräutigams, nicht nur das Haus zu bauen, sondern für den Wein zu sorgen. Weil der Wein so eine wichtige, symbolische, also da geht es nicht nur um, wir haben jetzt hier genug zu trinken, sondern der Wein hat so eine wichtige symbolische Bedeutung im Schließen des Bundes. Und der Bräutigam ist dafür verantwortlich, dass der Wein da ist und dass guter Wein da ist. So, und hier macht jetzt Jesus Wasser zu Wein. Also auch hier übernimmt Jesus schon die Funktion und die Rolle des Bräutigams. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch besser zu verstehen, Jesus sagt ja, als seine Mutter sagt, hey, die haben keinen Wein mehr, mach doch mal bitte da Wasser zu Wein und so. Und da wehrt sich ja Jesus erst so ein bisschen dagegen und sagt dann, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und wenn wir verstehen, dass Jesus sich selber als Bräutigam versteht, dann können wir auch erkennen, dass er sagt, es ist nicht meine Hochzeit. Und meine Hochzeit wird auch jetzt noch nicht stattfinden. Es wird anders sein, als du denkst. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht meine Hochzeit. Dann der Becherwein als Zeichen des Bundesschlusses. So wie ich das eben gesagt habe, in dem Moment, wo der Bräutigam der Braut diesen Becher reicht und die Braut den Becher annimmt, ist der Bund geschlossen. Und das Gleiche passiert auch nochmal auf dem Hochzeitstag. Also wenn sie dann zusammenkommen, reicht der Bräutigam der Braut den zweiten Becher Wein, die Braut nimmt den Becher an und dann ist sozusagen die Hochzeit endgültig, also mehr kann man dann nicht mehr machen. Und dann auch übrigens wird die Hochzeit auch vollzogen. Also in dieser Verlobungszeit und bis zu diesem zweiten Becher haben Braut und Bräutigam keinen Geschlechtsverkehr. Erst danach wird das dann gemacht. Erst danach beginnt die Intimität zwischen Braut und Bräutigam. Der Becher Wein ist also das Zeichen des Bundes. Und wenn wir jetzt überlegen, bei dem letzten Passafest, bei dem letzten Abendmahl, das Jesus gefeiert hat, macht er ja genau das. Er nimmt diesen Becher und reicht ihn seinen Jüngern. Und er schließt mit den Jüngern einen Bund, einen neuen Bund. Und das lesen wir auch so. Während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er den Becher Wein, dankte Gott und reichte ihn seinen Jüngern. Sie tranken alle daraus und Jesus sagte, das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Und ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Und hier kommen beide Aspekte vor. Hier kommt einmal dieses Lösegeld, diesen Brautpreis, den Jesus bezahlt hat. Das ist in diesem drin, dass er uns losgekauft hat. Aber gleichzeitig ist dieser Becher aber auch ein Verlobungsbecher, denn Jesus sagt ja, ich versichere euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich ihn wieder in Gottes Reich trinken werde. Also hier ist die Verlobung. Und in Gottes Reich, im himmlischen Hochzeitsfest, wird Jesus wieder einen Becher nehmen und wird ihn seiner Gemeinde reichen. Und das ist dann das Hochzeitsfest. Aber hier ist die Verlobung angedeutet. Die Braut bekommt ein Verlobungsgeschenk. Jesus macht uns ein Verlobungsgeschenk, nämlich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist soll uns daran erinnern, wer unser Bräutigam ist. Jesus sagt, wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Also da ist der Heilige Geist, den du bekommen hast, damit du weißt, Gott ist bei dir. Du gehörst Gott und Gott liebt dich. Er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Das, was das Brautgeschenk tun soll. Und Paulus formuliert es einmal so, das Geschenk des Geistes in unseren Herzen ist Gottes sicheres Pfand für das, was er uns noch schenken will. Also der Heilige Geist ist sozusagen ein Vorschuss, eine Vorausbezahlung, ein Unterpfand. Dass das, was Jesus getan hat und was er versprochen hat, was er tun wird, auch eintreffen wird. Dann, Jesus bereitet für uns eine Wohnung im Himmel. Und er sagt in Johannes 14, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Und dann werdet auch ihr dort sein. Also genau die Worte, die ein Bräutigam zu seiner Braut sagt, sagt Jesus hier. Ich gehe zu meinem Vaterhaus und ich bereite euch dort eine Wohnung. Und wenn alles fertig ist, hole ich euch. Und den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, bestimmt Gott allein. Den wusste nicht mal Jesus. Und dann sagt er auch, und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Der Vater des Bräutigams bestimmt den Tag der Hochzeit. Und Jesus kommt und holt seine Braut zur Hochzeit. Also nochmal, das ist so dieses Bild, der Bräutigam kommt in diesen Ort, er kommt mit einem Festzug, er ist festlich gekleidet, seine Freunde begleiten ihn, sind festlich begleitet. Wir haben Musiker, wir haben Leute, die wahrscheinlich Pauken und Trommeln spielen, aber vor allen Dingen haben wir die Hörner, die Posaunen ist das bei uns übersetzt, aber die Hörner sind das, die Blasen. Und die ankündigen und der Braut sagen, Moment, der Bräutigam kommt. Und die Braut muss dann fertig sein. Es wird in der Nacht sein, sie wird aufgeweckt werden, der Bräutigam wird kommen und wird die Braut abholen. Und jetzt lest mal, was Paulus im Thessalonikerbrief beschrieben hat, wie er es beschrieben hat, dass Jesus wiederkommt. Es ist genau dieses Bild. Auf dem Befehl Gottes werden die Stimmen des höchsten Engels und der Schall der Posaunen ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und dann wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihm zusammen unserem Herrn entgegengehen. Um ihm zu begegnen und immer für ihn da zu sein. Und dann sagt Paulus noch, tröstet euch mit diesen Worten. Erinnert euch daran, das hier ist nicht das Ende. Egal, was wir jetzt hier erleben, der Bräutigam wird kommen. Er wird als siegreicher Held kommen und wird dich abholen. Er wird seine Gemeinde abholen und es wird dieses Hochzeitsfest geben. Die Gemeinde, die Braut, bereitet sich in der Zwischenzeit vor. Unsere Aufgabe ist, Heiligung. Jesus immer ähnlicher werden. Es gibt im Hebräischen zwei Wörter für Verlobung. Und das eine Wort heißt Kiddusch. Und Kiddusch heißt übersetzt Heiligung. Die Braut heiligt sich. Und so schreibt auch Paulus im Epheserbrief, er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie, also Jesus und die Gemeinde, damit die Gemeinde ganz ihm gehört. Durch sein Wort hat er alle ihre Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigten Bad. So sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Unsere Aufgabe ist die Heiligung, die Vorbereitung, immer mehr zu werden wie Jesus, zu wachsen im Glauben, stark zu werden im Glauben, aber auch die Frucht des Geistes in uns wachsen zu lassen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das will der Heilige Geist in uns machen. Das Gute an unserem Brautgeschenk ist nämlich, dass es nicht einfach ein Gegenstand ist, der schön aussieht, sondern dass es eine Person ist, die in uns lebt und die diese Heiligung in uns bewirkt. Dass wir vorbereitet werden, indem wir einfach Jesus gehorchen, immer wieder einüben, bei ihm zu sein. Und uns lieben zu lassen von ihm, ihm die Gelegenheit zu geben, als Braut geliebt zu sein. Und ganz spannend finde ich das auch, diese jüdischen Feiertage als Choreografie dieser Hochzeit. Gottes mit seinem Volk, beziehungsweise Jesus mit seiner Gemeinde. Ich habe ja eben schon gesagt, das Pessachfest, das allererste, als Israel ausgezogen ist, aus Ägypten, das deuten die jüdischen Rabbiner als die Verlobungsfeier. Und auch jedes Pessachfest wird wie eine Verlobungsfeier gelesen. Und das Buch, das die Juden lesen am Pessachfest, ist das Hohelied der Liebe. Und dann zieht das Volk durch diese Wüste durch und sie bekommen das Gesetz Gottes, die 10 Gebote und das Gesetz geschenkt. Und der Bundesschluss wird geschlossen. Und das ist für sie die Hochzeit, Shavuot. Und wir feiern an Shavuot Pfingsten. Also das Volk Israel bekommt das Gesetz, die Tora. Wir bekommen am Pfingsten den Heiligen Geist geschenkt. Im Herbst feiern die Juden das Neujahrsfest Yom Kippur. Das ist das Fest der Ankunft des Königs, das Fest der Posaunen. Und man erwartet am Yom Kippur die Erscheinung des Messias. Deshalb waren die auch nicht vorbereitet, dass er am Passafest da war. Das war die falsche Feier. Der sollte eigentlich an Yom Kippur kommen. Yom Kippur ist eben das Fest des Königs, die Ankunft des Königs, unsere Erwartung, dass Jesus wiederkommt, die himmlische Hochzeit. Also Ostern im Beziehung zum Passafest, Pfingsten mit Shavuot und dann die Wiederkunft an Yom Kippur. Finde ich total interessant. Durch die ganze Bibel zieht sich dieses Motiv durch, dass sich Gott unverbrüchlich mit uns vereint hat, dass er einen Bund geschlossen hat, einen festen Bund. Und dass selbst wenn wir untreu werden, er niemals untreu wird. Und wenn wir jetzt dieses Abendmahl feiern, okay, das meine ich noch nicht. Wenn wir jetzt dieses Abendmahl feiern, dann ist es so, wir nehmen diesen Kelch und erinnern uns daran, wir haben Ja gesagt zu Jesus. Er reicht uns diesen Becher. Er macht uns ein Versprechen. Er will sich mit uns vermählen. Und wir nehmen diesen Becher und sagen, ja, hier bin ich, ich glaube dir, ich traue dir. Und die Abendmahl ist eine Erinnerung an das, was kommen wird. Also wir feiern natürlich auch die Erinnerung an das, was passiert ist mit Jesus am Kreuz. Aber wenn wir dieses Bild der Verlobung sehen, dann nehmen wir das Abendmahl in einer Haltung ein, dass das ja erst der Anfang ist, aber dass das Beste ja noch kommt. Und so können wir auch dieses Abendmahl feiern mit dieser Freude. Ja, hier haben wir jetzt Brot und Wein, aber eines Tages werden wir das zusammen mit Jesus feiern. Das Abendmahl erinnert uns, dass wir Geliebte sind, die nach Hause geholt werden. Gott liebt uns als Bräutigam. Und ja, wir kennen, wir haben oft, und das ist auch richtig, wir denken, wenn wir an Gottes Liebe denken, oft in dieser Liebe des Vaters zu seinem Kind. Und es ist wichtig und richtig und soll oft gepredigt werden. Aber hier ist diese Liebe eine andere Liebe. Es ist die Liebe des Bräutigams zu seiner Braut. Gott ist in dich verliebt. Gott ist in dich verliebt. Es ist eine bedingungslose, verzehrende, erwartende Liebe, mit der Gott dich liebt. Eine bewundernde Liebe, eine begeisternde Liebe. Gott findet dich wunderschön. Du bist makellos in seinen Augen. Und er sehnt sich nur danach, mit dir zusammen zu sein. Und wir Protestanten, für uns ist so dieses Hohelied der Liebe, das Salomo geschrieben hat, wo wirklich das so eine Liebesgeschichte ist zwischen einem König und seiner Braut, einer Königin. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gelesen habt, aber ich kenne viele, die sagen, das ist ein bisschen komisch, weil wir das nicht im Kopf haben, dass Jesus unser Bräutigam ist. Und das vielleicht sogar ein bisschen anstößig finden, denn tatsächlich sind in diesem Buch auch so ein paar erotische Nuancen, so dieses Begehren, mit jemandem zusammen zu sein. Und wir Protestanten haben das nicht so, aber im Katholizismus ist es mehr. Diese mythische Hochzeit. Jede Nonne gibt ein Heiratsversprechen ab, sozusagen. Sie fühlt sich als Verlobte. Oder ich folge auf Instagram so einer katholischen jungen Frau, Bernadette, die hat auch so ein Gelübde abgelegt. Die ist gar nicht Nonne, aber sie lebt zölibatär und ist Evangelistin in der katholischen Kirche. Aber das sieht man, wie sie die Hochzeit gefeiert hat, im weißen Brautkleid mit Jesus, oder eine Verlobung gefeiert hat mit Jesus. Uns ist es ein bisschen fremd, aber es ist so ein schöner Gedanke, dass Gott sich nach dir verzehrt. Und jetzt weiß ich auch, dass es für euch Männer vielleicht ein bisschen schwierig ist, euch als Braut vorzustellen. Aber da kann ich ja nur sagen, wir Frauen müssen uns ja immer als Sohn und Bruder sehen. Wir haben zwar in den modernen Übersetzungen inzwischen immer Söhne und Töchter und so, aber eigentlich steht da tatsächlich nur Sohn und Bruder. Und das hat auch einen Grund, weil nämlich mit der Sohnschaft Privilegien kommen. Und insofern sind wir Frauen Söhne, weil wir die Sohnschaft bekommen haben. Das hat dann weniger was mit dem Geschlecht zu tun, da kann man sich auch drüber nachdenken, ob wir wirklich so fixiert sind auf Männer- und Frauenrollen, sondern es hat was mit Privilegien zu tun, mit Rechten zu tun, mit einem Amt zu tun und mit Vollmachten zu tun. Und so ist dieser Brauttitel auch. Es ist ein Privileg, du bist geliebt von Gott, er verzehrt sich nach dir. Und er sucht Intimität mit uns, mit jedem von uns. Nicht eine körperliche Intimität, sondern eine Intimität des Herzens und der Seele. Mein Freund gehört mir und ich gehöre meinem Freund, singt die Königin in dem hohen Lied der Lieder. Mein Freund gehört mir und ich gehöre meinem Freund. Kann man was Schöneres sagen in der Beziehung zwischen uns und Jesus? Mein Freund gehört mir und ich gehöre meinem Freund. Und ich wünsche euch, dass ihr euch genau wie diese Königin in diesem hohen Lied, die sucht manchmal den Bräutigam. Da gibt es so ein ganzes Kapitel, wo sie durch das ganze Dorf geht und sagt, wo bist du, wo hast du dich versteckt, warum sehe ich dich nicht? Sie fragt die Wächter, habt ihr meinen Freund gesehen? Und der hat ihn nicht gesehen. Und das ist ja genau oft auch so ein Bild, das wir haben, weil wir denken, Gott, wo bist du eigentlich? Bist du da? Liebst du uns? Wo bist du? Aber dann kommt dieses Treffen. Dann kommt der König und begegnet ihr. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Ja, wir kennen diese Zeiten, wo wir Gott nicht spüren. Aber lasst uns Jesus dann suchen und ihn danach rufen. Jesus, komm, zeig mir deine Liebe. Hier bin ich, Herr. Lieb mich, Herr. Und gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, dürfen wir das auch mit dieser Haltung machen. Hier bin ich, Herr. Ich nehme deine Liebe an. Und ich gehe mit dir bis zu dem Ende des Hochzeitstags. Mein Freund gehört mir und ich gehöre meinem Freund. Amen.